Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Durch den Zuzug von vielen armen Menschen aus Ostdeutschland ist Jano Pieler, Leiter der katholischen Seelsorge für Roma und Sinti in Deutschland, gerade wieder ein gefragter Mann in den Medien. An Ideen für eine kreative Seelsorge mangelt es ihm auch nicht. Leerstehende Pfarrhäuser zum Beispiel könnte man nutzen. An Vertrauen in oder auch noch Wissen über die Menschen, die da kommen, allerdings schon. An kirchlichen Mitarbeitern, die sich um die Menschen kümmern könnten, auch. Jano Pieler ist nur einer von 5 Mitarbeitern bundesweit in der Seelsorge für Roma und Sinti und hat deswegen viel zu tun. Er unterrichtet in Polizeiakademien, berichtet in Behörden und erzählt vor katholischen Landfrauen immer darüber, was alle Menschen, die mit Roma und Sinti arbeiten, wissen müssen, damit eine Verständigung überhaupt funktionieren kann. Aber Jano Pieler hat viel mehr zu erzählen, zum Beispiel, warum er schon als Seminarist die Vita Communis, das Zusammenleben von Priestern mit Mitbrüdern, ausprobiert hat und bis heute nichts daran geändert hat. Herzlich willkommen, Jano Pieler. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Jano Pieler, Ihren Namen kennen wir schon. Am Anfang stellt sich unser Gast immer selber vor. Deswegen bitte Alter.
59 noch.
Oh, noch. Beruf?
Ja, katholischer Priester.
Berufung?
Tja, für die Menschen da.
Von meiner Mutter habe ich gelernt.
Ja, das Kochen.
Dass mein Vater in jeder freien Minute gemalt hat, war für mich
ganz wichtig für das Heute, für die Kreativität.
Als Mini-Messdiener mit der Kerze habe ich
in St. Joseph in Köln-Braunsfeld vor der ersten Stufe gestanden.
In Braunsfeld, St. Joseph, einer Kirche von Rudolf Schwarz, habe ich vor der ersten Stufe gestanden?
Habe ich vor der ersten Stufe gestanden und später meine Diplomarbeit darüber geschrieben.
In der Schule habe ich gelernt?
Naja, irgendwie durchzukommen.
In der Schule habe ich nicht gelernt?
Das Leben.
Hätte ich gewusst, dass ich, um meinen Traumberuf Architekt ergreifen zu können, ein gutes Abitur brauche, dann?
Nee, wäre alles genauso gelaufen.
Bei der Bundeswehr hat mich erschüttert.
Naja, die waren 74 noch ziemlich dunkel.
Jura habe ich studiert, weil?
Naja, hat mein Vater gemacht, aber war nicht so glorreich.
Jura habe ich aufgehört zu studieren, weil?
Ja.
Hat Ihr Vater gemacht, war nicht so.
Ja, man kann nicht sagen, dass die Berufung zugeschlagen hat.
Ich wollte Priester werden als?
Naja, das weiß ich nicht warum. Irgendwie ist es gekommen.
Schon als Seminarist war mir klar, dass ich als Pfarrer nicht alleine leben wollte. Weil?
Ja, allein sein ist nicht gut, gibt kein Korrektiv. Und die Ideen, die man hat, ne, müssen irgendwo einen Widerhall finden.
In der Vita Communis, dem Zusammenleben mit anderen Priestern, kann ich?
Ja, kann man sich erzählen, kann man auch mal traurig sein, kann man motiviert werden. Ja, gibt es eben all das, was man alleine nicht kann.
Mein Leben als Pfarrer, also so die Lebenslinie, hatte ich mir so vorgestellt, dass?
Naja, man stellt sich das halt so vor, dass man später dann irgendwie so alt in der Pfarrei ist und die Schäfchen um einen rum sind und einen, wenn man stürzt, dann hält. Naja, war eine nette Vorstellung.
Damit hat das Leben, das ich heute als Priester führe,
ja, nicht sehr viel zu tun.
Dass ich aus meiner Pfarrstelle in Rheinbach gehen musste, obwohl an den Vorwürfen nichts dran war und das Erzbistum sich öffentlich entschuldigt hat, hat mich?
Das hat Jahre gekostet und schwer reingehauen.
Als die Menschen aus den Pfarreien, aus denen ich versetzt wurde, für mich Menschenketten bildeten, war das für mich?
Oh, da war ich ja berührt. Mehr als das. Bis heute.
Hat ein paar Jahre wieder eingefangen. Als ich als Sonderseelsorge erstmal ein Jahr lang nicht gebraucht wurde, musste ich mich?
Naja, schwer an mich halten. Da war schon die Frage, was machst du jetzt weiter? In Kirche oder nicht?
Um mit Sinti und Roma arbeiten zu können, musste ich
viel lernen, viel zuhören, und viel federn lassen.
Wer erfolgreich Sinti und Roma integrieren will, der muss, ohne Wenn und Aber.
Mit den Leuten gehen und sich fragen, wer wen integriert.
Die neuen Roma-Familien, die jetzt aus dem Osten, aus Osteuropa, ich habe am Anfang Ostdeutschland gesagt, die jetzt aus Osteuropa nach Deutschland drängen, brauchen vor allem
irgendwie eine Begleitung, also eine Hinführung in das Hier und Jetzt, weil das doch ganz anders ist als in den Ländern, wo sie herkommen.
Seelsorge mit Romas und Sintis heißt für mich?
Heißt für mich in erster Linie da sein und zuhören und nicht unbedingt missionieren.
Kirche in Bios im Seelsorgebereich von Bickendorf und Ossendorf boomt und zieht so viele Menschen an, weil?
Ja, ich denke mal, weil da zwei Pasteure zusammenleben, obwohl ich mit der Pfarrei eigentlich nicht viel zu tun habe. Ich bin nur da. Aber das fasziniert die Leute schon, dass eben der Kollege, der da ist, Klaus Gugler, ein ganz Aufgeweckter ist. Und das Pfarrhaus irgendetwas macht schon.
Irgendetwas ist gut. Ich habe mir mal die Homepage angeguckt. Für meinen Ruhestand erzählen wir gleich drüber. Für meinen Ruhestand wünsche ich mir vor allem,
ja, noch gebraucht zu werden.
Gott ist?
Gott ist, ja, unfassbar.
Jetzt haben wir viele Themen, die wir hoffentlich fassen können. Im Domradio die Sendung Menschen und unser Gast heute ist Jan Opiela. Er leitet die katholische Seelsorge für Roma und Sinti in Deutschland. Jan Opiela, Leiter der Seelsorge für Roma und Sinti in Deutschland der katholischen. Das klingt, als seien Sie der Leiter einer großen Einrichtung. Sind Sie aber nicht.
Nein, wir sitzen in Bonn, in dem ehemaligen katholischen Büro, in einem älteren Gebäude, was noch so einen Charme hat. Ja, ich mit 60%, eine Referentin mit 50% und die Sekretärin gleichfalls mit 50%. Und wir gucken, dass wir irgendwie durchkommen und haben in den Bistümern selbstständig arbeitende, ja, Beauftragte in den Bistümern. Da bin ich auch nicht der Vorgesetzte, sondern wir arbeiten kollegial zusammen. Aber das sind mittlerweile nur noch ganze 3, 4 Leute. Da ist manch Rentner noch dabei. Das ist es dann aber.
Das sind wenig Menschen, wenn man sich ganz Deutschland anguckt und auch die Aufgaben, die da warten, denn die Erwartungen an Sie, die sind hoch. Also wenn ich nur gucke in den letzten Monaten, wer Sie alles angefragt hat, weil aus Osteuropa ganz neue Roma-Familien zu uns kommen, dann denke ich mir, okay, das ist die Erwartung nicht an eine Handvoll Leute, die bundesweit versuchen, ihre Arbeit zu machen, sondern an jemanden, der richtig einen Stab Menschen hinter sich hat. Welche Erwartungen sind Ihnen seit Januar entgegengeschlagen?
Gut, das sind die, die wir immer schon haben. Das ist die Seelsorge vor Ort, also Besuchen der Familien, soweit wir das können. Da kommen dann natürlich auch Informationen her über die Lebensart und Weise wie, über die Verbindungen in den Großfamilien. Das ist das eine. Das andere sind klassische traditionelle Wallfahrten, die die katholischen Sinti hauptsächlich machen. Große Familientreffen, zu denen dann sozusagen der Pastor dazukommt, nach dem Motto Rente Pop, ne? Ich stehe dann da mit dem Wohnwagen und mit dem Zelt, beschäftige mich mit den Kindern. Und ein dritter großer Bereich ist jetzt dazugekommen, seitdem ich diese Stelle habe, jetzt seit knapp 3 Jahren, dass wir uns eben mit Wissenschaft beschäftigen, also mit der Aufarbeitung, mit der Geschichte und mit der Darstellung, um das eben auch gebrauchbar zu machen von Menschen, die eben nicht so direkt mit der Nase auf der Ethnie sind.
Also bei der Frage nach den Erwartungen habe ich auch gar nicht so sehr die Erwartungen von den Roma und Sinti an Sie gedacht, sondern mehr an die Erwartungen von den Medien und von den anderen Menschen, die hier alle so sind und die von Ihnen ganz viele Auskünfte und Einschätzungen haben wollen.
Die können Sie auch bekommen. Mittlerweile sind wir gut aufgestellt, mit Vorträgen bebildert, verständlich, ob es nun für Schule oder für Behörde ist, Universität oder auch die Landfrauen oder die Frauengemeinschaft. Es geht darum, Brücken zu bauen. Ja, es sind die Erwartungen, eben zu wissen, wer da kommt.
Zu wissen, wer da kommt und wie man damit umgeht. Jetzt sind ja, ich habe den Zuzug aus Osteuropa angesprochen, der jetzt ab Januar möglich wurde, weil sich die Zuzugsbedingungen in Europa geändert haben. Und da gab es viele Interviews, auch solche, die hohe Wellen geschlagen haben und die ihnen dann aus dem von Seiten der Roma wieder viele Vorwürfe eingebracht haben. Also es geht natürlich um die Roma-Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien und da um entsprechend viele Ängste in der deutschen Gesellschaft. Teilen Sie diese Ängste?
Nein, die Ängste teile ich nicht. Ich denke, wichtig ist die Geschichte der Sinti und Roma zu sehen, die seit dem 6. und 8. Jahrhundert aus Indien kommen und diese Geschichte mit allen Verästelungen auch darzustellen. Und dann ergeben sich manche Ängste. Die Menschen
also ergeben sich im Sinne von erübrigen sich.
Die erübrigen sich ja. Dann. Oder man kann sie zumindest einordnen. Mhm. So, und diese Gruppierungen, die jetzt teilweise kommen, eben aus Bulgarien, aus Slowakei, aus Rumänien, da muss man auch sehen, das sind die Roma-Familien, die sich überhaupt bewegen können. Das sind die, die also schon mehr über den Tellerrand gucken. Ne? Die anderen, die gar nicht können, die noch nicht mal mit dem Bus in die Kreisstadt fahren können, die kommen auch hier gar nicht an. Das sind also schon die weltgewandter sind.
Aber Sie sagen schon auch, dass es Menschen sind, die irgendwie nicht nur einen Kulturschock erleiden, wenn sie nach hier kommen, sondern auch einen Zeitenschock, die einfach in einem anderen Zeitalter noch leben.
Genau, das ist die Situation. Unsere westlichen Gesellschaften haben sich wahnsinnig entwickelt in der letzten Zeit. Man kann das vergleichen mit den Gastarbeitern, die gekommen sind damals. Wie lange haben wir gebraucht mit den Menschen, die mit Migrationshintergrund heute als Deutsche unter uns leben, klarzukommen? Und wie lange hat die Wirtschaft gebraucht? Heute geht alles unter wirtschaftlichen Aspekten. Und die Leute, die kommen, kann man entweder wirtschaftlich verwursten, verarbeiten oder eben nicht. So, und entweder sind die parat und haben einen Beruf und haben eine Qualifikation oder sie haben keine. Und insofern arbeiten ja die meisten, die aus dem Osten kommen, als Selbstständige. Das hat auch was dazu mit dem Roma-Sein, selbstständig sein, selbst Herr über sich sein, eben in diesen Randgewerben, die wir haben. Das funktioniert mehr oder minder.
Sie haben 60%, Sie können sich ja auch nicht verdoppeln. Also was von dem, was in Ihnen in Ihrer Arbeit begegnet, finden Sie denn richtig sinnvoll? Das mit dem Rand the Pope eben, das klang so ein bisschen, als wäre es jetzt eher folkloristisch gedacht.
Ja, das ist eben ziemlich schwierig mit den Wallfahrten. Das sind Familientreffen, die Deutschen sind, die noch machen, aber nicht unbedingt mehr religiös motiviert. Es ist wichtig, dabei zu stehen. Das ist eben so auf der Kippe zwischen Tradition, zwischen Kirche, zwischen Seelsorge. Also da fahre ich schon gerne hin, weil ich da auch an die Menschen selber rankomme und mit ihnen ins Gespräch komme. Sie sind dann mal zusammen. Ansonsten muss ich sie ja einzeln irgendwo aufsuchen.
Als kleiner Junge waren Sie ein hingebungsvoller Messdiener. Ihr Traumberuf war es aber, Architekt zu werden. Dafür wiederum war Ihr Abitur zu schlecht. Dann haben Sie Jura studiert. Und warum Sie jetzt mir aber als Priester hier im Studio gegenüber sitzen, das klären wir nach den Nachrichten. Domradio. Die Sendung Menschen. Und unser Gast ist heute Janno Pieler. Er leitet die Seelsorge für Roma und Sinti in Deutschland. Janno Pieler, als Sie Kind waren, gab es noch Mini-Messdiener. Das sind so ganz kleine Fuzzis. Die dürfen die Kerzen tragen, noch bevor sie mit zur Kommunion gegangen sind. Deswegen sind die auch so winzig. Sie haben das auch gemacht. Und das auch noch in einer Kirche, die Sie als Kind schwer beeindruckt hat und die Sie später auch noch studiert haben. Das war eine Kirche, die von Rudolf Schwarz, einem Architekten, gebaut worden ist. Was hat es denn mit dieser Kirche, also wenn Sie jetzt nicht später ans Studium, sondern an diese Kinderzeit denken und an die Fenster, die da waren und so, was hat es mit dieser Kirche als Kind für Sie auf sich gehabt?
Wir wohnten damals direkt um die Ecke in der Vitasestraße und die Kirche war einer dieser neuen Kirchenbauten und dieses Luftige, dieses Lockere, dieses Hohe, der weiße Bau mit der himmelblauen Decke und eben keine Fenster, einfach milchiges Glas war da drin gewesen und das war interessant, da durfte man dann als Kleiner eben die Kerze vor der unteren Stufe tragen. Man wurde quasi vor dem Gottesdienst da rausgestellt und nach dem Gottesdienst wieder reingestellt. und konnte an diesem liturgischen Geschehen eben mitwirken. Da war das liturgische Geschehen dann schon sich in der Umkehrung, also die Bauten waren schon so angelegt, dass die neuere Liturgie da ohne weiteres machbar war.
Und irgendwie muss das ja tiefe Eindrücke hinterlassen haben, sonst würden Sie nicht immer noch so davon erzählen.
Ja, es war halt das Viertel, da habe ich selbstständig laufen gelernt, sozusagen zum Kaufmann, zur Kaufmann Fendel und das Bier noch an der Klappe holen in der Kneipe und dann im Stadtpark eben die Rehe füttern. Und
da durften Frösche Kinder gucken. Noch Bier nach Hause tragen, das dürfen sie heute nicht mehr.
Ja, ich durfte das noch, kriegte das Geld eingewickelt und konnte dann Bier holen oder eben die Milch in der Kanne. Und das war eben rund um diese Kirche halt.
Ihr Vater war Jurist, aber Sie sagen, Sie kommen aus einem Künstlerhaushalt. Das sind zwei Begriffspaare, Juristen und Künstler, die selten zusammengehen. Wie ging das denn bei Ihnen zusammen und warum war das ein Künstlerhaushalt?
Ja, mein Vater, da ist eben, vielleicht liegt das in der Familie, der wollte auch eigentlich was anderes, aber musste dann zum Broterwerb was anderes studieren, aus dem Osten kommen, nochmal das Jurastudium in Trimestern eben nachholen und ist dann bei der Versicherung verschwunden, damals bei der Colonia, hier eine große Gesellschaft in Köln. Da war man dann gut untergebracht, ne? Aber die Kunst, das Malen, das Bildende, Bildhauerei, der eigentliche Werdegang, das hat uns immer begleitet. Das heißt, schon unsere Kinderzimmer waren in der Vitasestraße mit den Mickey-Maus-Figuren gemalt. Alle Möbel waren angepinselt.
Die Ihr Vater gemalt
hat? Die hat mein Vater gemalt.
Also er hat Mickey-Maus-Figuren gemalt?
Ja, natürlich. Kinder brauchen eine Mickey-Maus.
Ach so, für die Kinder.
Ne? Ja, nein, der hat schon anders drauf gemalt. In der Nachbarschaft war Ernst Wilhelm Ney. Also wir waren da auch umgeben von Kunst. Ja, und das hat uns begleitet bis heute. Mein Vater ist heute 92 und malt immer noch.
Was malt er denn? Was hat er gemalt? Was malt er?
Sogenannte Mischtechnik. Ja, das ist eine ganz eigene Technik. Das ist auf der Leinwand wird Farbe aufgetragen und diese Farbe wird konturiert und strukturiert durch Grafik. Die Grafik wird mit der alten Schulfeder aufgetragen, Strich für Strich. Mhm. Millionen von Striche, die dann verstärkt werden, unterlegt werden. Und meine Aufgabe ist immer, die Leinwände zusammen zu kloppen und dann später eben Ausstellungen mit zu konzipieren, Einladungen zu entwerfen, das Ganze aufzubauen, abzubauen. Insofern bin ich hier auch im ganzen Rheinland und darüber hinaus überall hingekommen.
Also ich frage deswegen da intensiver nach, weil das andere mit der Juristerei und so, das klingt alles nicht so, als hätte das, wäre das sehr eindrücklich gewesen. Aber das hier, diese Seite von Ihrem Vater, die war sehr eindrücklich. So eindrücklich, dass ich Sie frage, was haben Sie denn von Ihrem Vater gelernt? Sie sagen, das kreative Denken.
Kreativität. Ne? Kreativität, nochmal nachzudenken, das Ding nochmal anders anzupacken, ne? Farbig zu machen, nicht zu verwerfen, was draus zu machen. Und das begleitet mich eben bis heute. Und ja, einer hat mal im Priesterseminar, im Theologenkongress gesagt, deine Kreativität erdrückt uns. Ne? Ja, konnte nur einer von den oben sein. Ne? Wie kann Kreativität erdrücken? Ne? Das ist schon, da kann man schon sehen, welcher Firma man ist.
Da kann, ne? da kann ja so ein Vulkan draus werden, der immer neue Ideen ausspuckt,
natürlich.
Und immer weitermacht. Sie wollten ja auch was Künstlerisches werden. Also ich finde, ein Architekt ist ja eigentlich auch ein Künstler oder kann jedenfalls aus einer künstlerischen Berufung kommen. Welche Vorstellung haben Sie denn mit diesem Beruf verbunden, mit dem Architekten?
Kreativität, Freiheit, was zu setzen, ne? Was zu schaffen, was zu erschaffen. Also auch was Ästhetisches hinstellen zu können, ne? Und das hatte die Voraussetzung Beschäftigung mit Corbusier, also mit der klassischen Moderne, wie es genannt wird, eben bis auf den heutigen Tag immer wieder sich mit Architektur auseinanderzusetzen. Und insofern sind wir hier im Erzbistum Köln, habe ich natürlich viele, viele Beispiele. Ja, und
kunsthistorische und moderne.
General Vicar Feldhoff war natürlich auch jemand, der das nach vorne getrieben hat. Ne?
Wie bitter war es denn dann, nicht Architekt werden zu können, weil dann gerade der Numerus Clausus eingeführt wurde und man ein gutes Abitur gebraucht hätte?
Gut, in der damaligen Zeit war die Berufsförderung auch noch nicht so richtig ausgebildet oder ein Praktikum machen. Man hätte damals auch schon über andere Wege dahin kommen können, selbst über den Bau, über Fachhochschulen. Ja, das war nicht so ausgebildet. Also heute, glaube ich, wäre das nicht einfacher, aber es wären viele Wege möglich. Und damals war das klar, Abitur, Studium, zack, fertig. Ne?
Abitur, Jurastudium, zack, fertig. So sollte es sein, so war es aber nicht. Das erzählen wir dann gleich. Die Sendung Menschen, heute mit Jan Opiela. Jan Opiela, Jungs treten oft in die Fußstapfen ihrer Väter, auch wenn das, dass sie da hineintreten, nicht unbedingt zu ihnen passt. Bei ihnen war das auch so. Sie haben Jura studiert wie der Vater. Wann haben sie dann gemerkt, das ist es nicht, das kann ich jetzt doch nicht mein Leben lang machen?
Naja, die Jahrgänge 54 sind halt sehr treu und machen das dann, bis es nicht mehr dann geht. Und das war dann nach 12 Semestern war es dann auch zu Ende gewesen.
Aber was war passiert? Ihnen war einfach klar, wenn ich so mein Leben verbringe, dann wird es ein Fristen und kein Leben, oder?
Ja, genau. Das war irgendwie, das konnte es nicht so sein. Naja.
Ich habe Sie im Fragebogen schon gefragt, irgendwie ist ja daraus die Theologie geworden. Aber dieses irgendwie, sagen Sie, kann ich nie erklären.
Nee, ich denke, das ist eine Zusammenschau aus verschiedenen Faktoren. Da hat die Vergangenheit was mit zu tun, also in der Jugend, die Jugendarbeit, die katholische Sozialisierung, obwohl jetzt zu Hause war das jetzt nicht so schlimm gewesen. Aber wie gesagt, als Messdiener, als Lektor und dann eben die Jugendarbeit bei der KSJ oder Bund Norddeutschland, wie das früher hieß, ne, eben eine katholische Gruppe, die nicht an die Pfarrei angeschlossen war.
Das waren ja kluge Köpfe, es waren viele Jesuiten, die das gemacht haben und die wollten ja so wirklich, dass die jungen Menschen selber denken. War es das, was sie angezogen hat, einen Ort zu haben, an dem man sie ernst nimmt und an dem sie denken dürfen, sollen sogar?
Ja, ein Ort der Freiheit. Wir hatten ein eigenes Haus, was in Eigenverwaltung stand, eigene Gruppierungen, eine eigene, sag mal, Ober- oder Leiterrunde, wie das früher noch hieß, in der man bestimmte und festlegte, was war. Also es gab keinen Rahmen. Man bestimmte den Rahmen selber und hielt den Rahmen dann auch ein. Also hochinteressante Vorgänge, die wir da hatten, basisdemokratische Art und Weise. Nächtelang wurde rumdiskutiert und ausprobiert und gemacht. Und das prägt.
Also es gab irgendwie gute Erfahrungen im kirchlichen Raum, aber die haben ja viele gemacht. Auch es gab ja noch so ein Mädchenbund dazu im Heliand und das haben viele Jungs gemacht, die sind jetzt nicht alle auf die Idee gekommen, Priester zu werden. Es muss ja noch irgendwas gegeben haben. War es eine Anziehungskraft von der Berufsform? War es irgendwie, irgendwas muss doch dazugekommen sein?
Gutes Begegnung mit vereinzelten Geistlichen, die da schon herausragend waren. Ja, ich denke, das gibt im Leben so Punkte, da fällt alles so zusammen, wie wir hier jetzt die Verklärung Jesu hatten. Ne? So in einem Punkt kommt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen und das gibt dann so ein Pling, so ein Blitz und das ist es dann. Hinterher kann man das so richtig nicht beschreiben.
Und dieses Pling, dieser Blitz, der hat aber dann auch getragen seitdem. Das war es dann aber jetzt auch wirklich.
Naja gut, bis heute erstaunlicherweise.
Okay. Sie haben uns einen Text mitgebracht, den hören wir zur vollen Stunde. Und in der zweiten Stunde reden wir ein bisschen darüber, was Sie denn für eine Vorstellung hatten, was aus diesem Pling, was aus diesem Blitz werden sollte, wie daraus ein Leben werden sollte.
Alles hat seine Stunde. Für alles, was auf der Erde passiert, gibt es eine bestimmte Zeit. Es gibt eine Zeit für die Geburt und eine Zeit für den Tod. Es gibt eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit für die Ernte. Es gibt eine Zeit zum Aufstehen und eine Zeit für die Langschläfer. Eine Zeit, Aufgaben machen zu müssen und eine Zeit ganz für mich. Es gibt eine ernste Zeit und eine Zeit für Spaß und Blödsinn. Es gibt eine Zeit für das Lachen und eine Zeit für Tränen und Traurigkeit. Es gibt eine Zeit für die Gemeinschaft mit den anderen und eine Zeit des Alleinseins, der Stille. Eine Zeit für die Krankheit und eine Zeit für das rundum Glücklichsein. Es gibt eine Zeit für Streit und Stress und eine Zeit, sich lieb zu haben. Es gibt sogar eine Zeit für den Hass und eine Zeit für die Versöhnung. Es gibt eine Zeit, anzukommen und eine Zeit, Tschüss zu sagen und dann auch tatsächlich auf Nimmerwiedersehen zu gehen. Gott hat das alles zu seiner Zeit auf vollkommene Weise getan. Dazu hat er noch in alles die Ewigkeit hineingelegt, doch ohne, dass wir Menschen das tun, das Gott getan hat, von seinem Anfang bis zu seinem Ende wiederfinden könnte. Entnommen aus dem Alten Testament und von mir etwas umgearbeitet.
Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Janne Pjela, der Leiter der Seelsorge, der katholischen Seelsorge in Deutschland für Roma und Sinti. Sie haben einen Text aus dem Alten Testament von Kohelet uns mitgebracht, ihn aber auch selber zu Ende geführt. Wann waren Sie das letzte Mal rundum glücklich? Es gibt eine Zeit für das rundum glücklich sein. Wann war das letzte Mal?
Oh, da waren wir in der Slowakei gewesen, Ostslowakei bei Schwestern, den kleinen Schwestern Charles de Foucault. Und die leben mitten in einer Roma-Siedlung in ihrem kleinen Häuschen mit 4 Schwestern. Und das war wirklich ein Glücklichsein ganz anderer Art. Das habe ich selten so erlebt wie da.
Wären Sie gern da geblieben?
Ja, das ist eine Alternative. Eben ganz mittellos, ausschließlich bei den Leuten und tun, was die Leute tun, mit den Leuten leben. Die Schwestern sind da in Bresno in der Ostslowakei beschäftigt bei der städtischen Müllabfuhr und sind als Kehrfrauen im Ortsbild zu sehen.
Warum waren Sie da glücklicher?
Ja, spielte alles so keine Rolle rundherum. Ne? Man war nur in dem Moment jetzt zusammen. Wir haben dann zusammen in dem kleinen Häuschen, wo die auch schlafen, Gottesdienst gefeiert, Heilige Messe. Und das war eine sehr dichte, eine unwahrscheinlich auf den Punkt gebrachte Situation.
Warum tun Sie es nicht?
Ach ja, ist schwierig.
Sie haben den Text weitergeführt, Gott hat das alles zu seiner Zeit auf vollkommene Weise getan. Also all die vielen Zeiten, die es gibt, vom Pflanzen und Ernten und Aufstehen und Ausruhen und so. Und dazu hat er noch in alles die Ewigkeit hineingelegt. In diesem Text, wo sind Sie denn da gerade unterwegs? Was ist denn gerade Ihre Zeit?
In dem Text bin ich da eben das... sowohl die aus der menschlichen Sicht positiven wie negativen Dinge zusammengehören und dass die alle zur Zeit Gottes, also ich sag mal in dem Bogen Gottes zusammen sind. Und wenn man selber so sein Leben an bestimmten Punkten anguckt, dann steht man ab und zu mit der Nase vor der Wand und denkt, hier ist alles zu Ende. Und wenn man das dann auf diesen Bogen Gott spannt, dann hat das irgendwie doch ja Sinn oder es wird zumindest eingebunden und einsortiert, eben in die Ewigkeit.
Es gibt wenigstens die Möglichkeit, dass es Sinn gibt.
Es gibt wiederum nicht unbedingt einen Sinn aus menschlicher Sicht.
Aber eben aus einer göttlichen Perspektive und die versuchen Sie dann einzunehmen oder vertrauen Sie auf die?
Ich vertraue darauf, dass Gott damit irgendetwas macht.
Sie hören die Sendung Menschen im Domradio und unser Gast heute ist Janne Pjela, der Leiter der katholischen Seelsorge in Deutschland für Roma und Sinti. Wir schauen, wie Sie durchs Leben gegangen sind und wir haben schon erzählt, dass Sie irgendwann die Juristerei nach dem 12. Semester sein gelassen haben und Priester geworden sind. Und dabei hatten Sie eine ziemlich feste Vorstellung von Ihrem Leben und die Vorstellung war, ich sag das mal ein bisschen flapsig, ich heirate mal. Natürlich keine Frau, aber eine Gemeinde. Also ich verbinde mich so mit einer Gemeinde, dass ich für die da bin, aber irgendwann sind die auch für mich da. Und wir gehen einfach zusammen durchs Leben. Was war das für eine Vorstellung, die Sie hatten als junger Mann von Ihrem Pfarrerdasein?
Naja, zunächst mal so ein bisschen Sonderseelsorge, so mit Jugend hier und da und dort. Und dann hinterher halt so eine Kirchengemeinde, in der man prägend dann tätig ist, ja, Kinder mit durchs Leben trägt, begleitet, Sterbende begleitet, beerdigt, verheiratet, alles was dazugehört. Und dann hinterher in der Hoffnung, dass man selber, wenn man dann älter ist, eben von denen getragen wird, bei denen man mitgetragen hat.
Also da geht es ja um Beziehung. Sie haben sich vorgestellt, Sie leben in einem Geflecht von wechselseitiger Beziehung. Ja. Sie tun was für die Gemeinschaft und die Gemeinschaft tut was für Sie. So ist eigentlich die Vorstellung. Wenn man
im Ort, der Ortsbezug, hier in Köln würde man sagen, im Veedel. Ne? Man lebt im Veedel da, wo man ist. Man kennt sich aus, man kennt den Kaufmann, man kennt die Abläufe.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, und da wird man ja nicht gefragt, wenn das anders ist. Also es gibt ganz viele Menschen, die in ihrem Alter sind und die früher mal gedacht haben, sie würden immer in der gleichen Beziehung bleiben oder sie würden nie die Stelle wechseln. Und das war ja vor 40, 50 Jahren auch noch eine durchaus legitime Erwartung ans Leben. Und dann mussten sie wie so viele andere Menschen und wie viele andere Priester merken, das Leben ist ganz anders und keiner fragt mich, ob ich das denn auch will, dass es ganz anders ist.
Ja, es gibt doch einen kleinen Unterschied. Wenn ich irgendwo in der Firma bin, wenn die Firma sich ändert, dann hat das nicht unbedingt mit meinem privaten Leben zu tun. Mhm. Und in der Person des zölibatär lebenden Priesters, da sind eben beide Ebenen zusammen. Mhm. Wie die zwei Seiten einer Münze. Und wenn da sich was ändert, verändert sich auf der anderen Seite das auch. Mhm. Und da hätte schon mehr nachgefragt werden müssen. Da ist wenig nachgefragt worden. Das ist irgendwie gekommen, das ist irgendwie gemacht und jetzt ist es irgendwie da.
Also Ordensleute, die legen ja ein dreifaches Gelübde ab und die legen ja auch das Gehorsamsgelübde ab, dass andere Menschen, dass sie annehmen, dass andere Menschen über sie bestimmen, weil damit Gottes Wille zum Ausdruck kommt. Ist das für Sie eine Möglichkeit gewesen, das so anzugucken, wenn über Sie bestimmt wurde?
Ja, der Gehorsam wird ja heute nun auch anders ausgelegt. Also da sind wir ja auch nun lange drüber hinweg, dass der sagt, du gehst jetzt von A nach B und hoppla und Ende. Alle wissen, wenn der nicht motiviert ist, wenn ich den nicht motiviert bekomme, dann kann ich B vergessen.
Aber das ist Ihnen doch genauso passiert. Also Sie sind ja nicht gefragt worden, was mit Ihrem Leben passiert. Die Gemeinden sind heute völlig anders. Nicht nur Sie, alle Pfarrer sind nicht gefragt worden.
Genau, und das hätte mehr kommuniziert werden müssen. Das hätte schon viel früher eingestielt werden müssen. Das ist immer in so Scheibchen gekommen. Ne? Man hat immer eine Scheibe abgeschnitten. Früher gab es dann so Modelle A, B, C. Mhm. Wenn du A wählst, dann kommst du hinterher auch bei B raus. Ne? Und so gab es immer wieder bei uns bestimmte Pastoralgespräche. Da habe ich dann hier mitgemacht und da mitgemacht, ist was rausgekommen, dann kam das Nächste.
Also so entsteht so das Bild von dem, was ich damals wollte, ist eigentlich nichts übrig geblieben.
Das kann man so sagen.
Wow, das ist bitter, oder?
Ja, das muss man schon so sehen. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt die Bistumsleitung auch immer so sieht, dass da eine ganze Reihe Kollegen so in den Ecken sitzen und sich fragen, und nu?
Sie haben als Seminarist, Sie hatten ja das Selberdenken gelernt, ne, im Bund Neudeutschland, Sie haben als Seminarist gesagt, wir probieren was aus. Und da ist etwas entstanden, was Sie bis heute so durchhalten. Und das ist ganz alternativ entstanden. Sie haben in Ihrem Seminar mit den Seminaristen einen ganz besonderen Treffpunkt gehabt. Wie sah das denn aus?
Früher war das Theologenkonvent in Bonn noch so ein Kasten, alter Kasten. Kasten,
also da, wo die Seminaristen waren, muss man sagen, wäre ein Konvent.
In Köln ist das geteilt, da sind die Seminaristen beim Studium und in Bonn und dann zu der weiteren Ausbildung hier eben im Priesterseminar in Köln. Und der Kasten, der war so gelassen, kaltes Wasser hier, Toiletten irgendwo am Gang und da war eben viel Platz und Möglichkeiten. Da gab es so Gangenden, die konnte man dann irgendwie gestalten. Unter anderem gab es das berühmte Dorf, angegliedert an so einen Meditationsraum.
Ein Dorf in der Sackgasse am Gangende.
Ganz genau.
Was war denn da für ein Dorf?
Ein paar Blumen schräg gestellt, quer gestellt, Tisch hin, Kaffeemaschine.
Was Männer sich unter schön vorstellen oder gemütlich. Nee. Bin gemein.
Ja, einfach, dass man zusammenkommt, dass man nach dem Mittagessen da zusammen ist. Ein, zweimal in der Woche Frühstück da.
Also
auch.
Ein Treffpunkt.
Wo viele auch von außen kamen.
Aber diesen Treffpunkt, das Dorf zu nennen, ist ja spannend.
Ja, das Dorf hat natürlich eine gewisse Kleinstruktur, man kennt sich. Und das ist da auch.
Sie haben im Dorf eigentlich entdeckt, dass Sie als Priester nicht alleine leben wollen, in der Vita Communis leben wollen. Das haben Sie dann auch gemacht und dann wurde Ihnen genau das zum Verhängnis. Wie das sein kann, das erklären wir gleich. Domradio. Die Sendung Menschen. Heute zu Gast ist Jan Opiela. Jan Opiela, Sie wollten schon als Seminarist Kollegen finden, mit denen Sie zusammenleben können. Als Zölibatäre wohlgemerkt, aber nicht alleine. Ein bisschen so, was Sie eben von den kleinen Schwestern von Charles de Foucault erzählt haben. Also sich als Menschen, die einen geistlichen Weg gehen, einen spirituellen Weg gehen, zusammentun, damit man seinen Weg gehen kann, aber nicht alleine gehen muss. Das haben Sie gefunden. Sie leben das schon seit vielen Jahrzehnten.
Seit über 20 Jahren mache ich das mit einem Kollegen zusammen mit Klaus Kugler. Der ist jetzt der Pfarrer in Bios Kirche in Bickendorf und Ossendorf. Und da leben wir zusammen.
Das erzählen wir gleich noch, was es in Bios alles gibt. Also es haben viele in diesem, wir haben eben vom Dorf erzählt, wo sie das angefangen haben zu entwickeln, das haben viele gut gefunden, zum Beispiel Ansgar Puff, der ist heute Weihbischof im Erzbistum Köln, war daran mit beteiligt. Also es war so eine Idee, die viele berührt hat. Haben das denn auch noch außer Ihnen noch andere dann umgesetzt?
Es waren vor unserer Zeit, damals unter dem Erzbischof Höfner, gab es Modelle, die gelebt worden sind, die sogar auch baulich begleitet worden sind. Das ist dann aber irgendwie in Vergessenheit geraten und untergegangen. Und wir haben das wieder aufleben lassen. Wir hatten sogar so eine Art Karteikasten gehabt, wo Interessierte drin waren von den jüngeren Kaplansjahrgängen.
Wie so eine Mitfahrbörse, eine so Mitlebbörse.
Ungefähr. Aber da ist nur der Kollege und ich, wir sind die Einzigen, die da übrig geblieben sind.
Naja, es wurde dann ja auch gar nicht mehr unterstützt. Also mir kommt das eigentlich sehr biblisch vor. Also das ist ja auch was, was ganz viele Orden machen. Wenn sie irgendwo junge Schwestern oder junge Brüder hingeschickt haben, dann haben sie die ja nicht alleine geschickt, sondern zu zweit oder zu dritt oder zu viert. Also so das. Und dann haben die eine kleine Kommunität gegründet und dann haben die von da aus ihre Arbeit gemacht. Und also helfen Sie mir, Sie sind bibelfester als ich, aber es ist doch auch eine biblische Tradition, dass man mindestens zu zweit
unterwegs ist. Ja, schickt sie zu zweit aus, ne? Und dann gibt es ja in der Bibel auch eine Stelle, wo die dann alle zurückkamen und erschöpft waren und dann hat er sie befragt und wie gesagt, zu zweit lässt sich manches einfacher schultern.
Sie sind dann in dieser Weggemeinschaft zusammen nach Rheinbach gegangen, haben da viele Aufgaben gehabt. Sie waren in Kindergärten, sie waren Schulseelsorger, sie hatten mehrere Pfarreien. Und dann ist ihnen dieses Modell zu leben, über das wir jetzt sprechen, zum Fallstrick geworden. Es gab Anschuldigungen, die sich als so unwahr herausgestellt haben, dass es eine offizielle Entschuldigung des Erzbistums gab und eine öffentliche Klarstellung, dass die Vorwürfe zu Unrecht erhoben worden sind. Damit hätte ja alles gut sein können, war es aber nicht, denn sie mussten dennoch gehen. Daraufhin gab es wirklich erschütternde Solidaritätsbekundungen. Die Menschen wollten sie nicht gehen lassen. Es gab Menschenketten und Kundgebungen, wo vom evangelischen Kollegen über den Bürgermeister und Jugendliche und die Schuldirektoren alle da waren. Also ich habe die Zeitungsberichte aus der Zeit gelesen und die treiben mir ja 10 Jahre später noch die Gänsehaut auf die Arme und die Tränen in den Augen. Wenn mir das schon so geht, wie ist es denn Ihnen damit gegangen?
Ja, zunächst überwältigt zweierlei. Einmal, dass Kirche so reagiert und das andere, dass eben das Kirchenvolk, die mit denen ich zusammengearbeitet habe, tatsächlich so solidarisch sind.
Das waren 1200 Leute von 3 kleinen Orten, das ist der Hammer.
Ja, kam sogar in Verkehrsnachrichten, weil die Hauptstraße gesperrt werden musste. Ja, das war schon überwältigend. Entschuldigung hin und Entschuldigung her. Leider ist die Personalentscheidung da nicht rückgängig gemacht worden. Wir haben dann unseren Kram gepackt und sind gegangen.
Ne? Das ist die nächste Frage. Wie war das, als all dieser Protest trotz der Entschuldigung vergebens war?
Also im ersten Moment habe ich das nicht so mitbekommen, sondern erstmal mit einem Abstand. Wir sind dann in die Warner Heide gekommen, in einer netten kleinen Pfarrei und dann war Weltjugendtag. Da war sogar so genug zu tun. Aber zwischendurch immer wieder dieses Nachdenken darüber, was da überhaupt abgelaufen ist. Und da habe ich ziemlich lange für gebraucht, um das überhaupt auf die Reihe zu kriegen. Ob das immer den Verantwortlichen klar ist, was mit solchen Entscheidungen angerichtet ist, das weiß ich nicht unbedingt.
Sie haben im Fragebogen gesagt, das hat mich ein paar Jahre meines Lebens gekostet. Und ich habe auch schon erzählt, Sie sind dann ja auch in eine Sonderseelsorge gekommen. Und da haben wir drüber gesprochen, am Anfang hat Sie da auch keiner gebraucht. Also es hat dann auch gedauert in der Sonderseelsorge, bis Sie da mal dann sich eine Aufgabe erarbeitet hatten. Was hat Sie denn gehalten? Das ist ja eine Situation, wo man auch sagen kann, okay, jetzt ist es wirklich so anders alles geworden und all das, was die Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe, hat nichts gefruchtet. Die Entschuldigung hatte keine andere Entscheidung hervorgerufen. Was hat sie denn gehalten?
Gehalten hat mich dann erstmal, dass wir weiterhin natürlich in dieser Vita Communis gelebt haben. Also wenn man mit einem Kollegen zusammenlebt, mit einem Menschen zusammenlebt, kommt es immer nochmal zum Austausch, zum Stützen, zum Weitermachen, zur Motivation. Das ist das eine. Das andere ist eben sehr viele Situationen, wo man noch gebraucht wird. Also ich taufe heute, was das Zeug hält und Hochzeiten begleite ich. Also ich werde gebraucht, das ist das eine. Und sicher mal Kirche noch von der anderen Seite entdecken. So in der Gemeindeseelsorge waren wir auch, könnte man sagen, wie auf so einer wunderschönen Oase, wo alles irgendwie stimmig war. Aber man hat gar nicht mitbekommen, was so außen ist. Und jetzt steht man plötzlich draußen und kriegt Kirche nochmal ganz anders mit. Auch so den Rand. Und das waren natürlich dann die Leute, die ich dann zu betreuen hatte, Sinti und Roma, machte neugierig. Wo sind die? Wer ist das?
Mhm. Das heißt, sie haben einfach nochmal ja, so ein gesellschaftliches Abenteuer. Also Abenteuer klingt jetzt so romantisch, aber einfach nochmal was ganz Neues erlebt.
Ja, Kirche nochmal anders. Kirche war sehr festgefahren, denke ich, auch auf Gemeinde. Und in Gemeinde muss man wie so ein Familienvater dafür sorgen, das machen, jenes machen. Und hier ist jetzt mal Kirche auf den Glauben reduziert. Da ist nichts zu bauen, da ist nichts zu reparieren, da ist nichts zu planen, sondern du bist da, dann ist dein Gegenüber da und ist eine Situation da. Und das zunächst mal alles.
Sie leben heute in einem Seelsorgebezirk, in dem Kirche brummt, sag ich jetzt mal. Da ist unglaublich viel los. Wie das kommt, dazu hätte ich gleich gerne eine wirklich, sagen wir, nachahmenswerte Antwort. Alle klagen über leere Kirchen und darüber, dass es kein Kirchen- und Gemeindeleben mehr gibt. Es gibt in Köln einen Seelsorgebezirk, der heißt BIOS Kirche in BIOS Kirche in Bickendorf und Ossendorf. Da kann man das nicht sagen, dass es da kein Leben gibt. Ich habe mir mal die Homepage angeschaut und dann schlug mir eine Vielfalt entgegen. Es gibt eine Gefängnisgruppe, es gibt die Uhus, es gibt Mütter und Kinder, es gibt einen Tiffany-Kreis, was immer das ist, und noch circa 10 bis 15 bis 20 andere Gruppen. Und dann habe ich mal nur ein Icon habe ich aufgemacht, und mal, weil da stand Begegnungscafé und ich dachte, das klingt spannend. Dann lese ich nur unter diesem einen Angebot: Sozial- und Erziehungsberatung, Kindergruppe für Kinder von 8 bis 13, Seniorentreff, Kleiderkammer, Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe, Familienprojekt und vieles mehr. Ich habe gedacht, ich falle tot um. Jan Opiela, Leiter der katholischen Seelsorge für Roma und Sinti in Deutschland. Sie leben in dieser Gemeinde. Was ist das denn? Da steppt doch das Leben, oder?
Ja, ich lebe da eben mit dem Kollegen zusammen. Und ich denke, nach den vielen Jahren, die wir zusammen leben, ist das auch so eine Krönung. Immer der eine hat vom anderen mitbekommen, auch abgeguckt. Und dann ist das so ein Exzerpt, was dann so zusammenfließt. Es ist der Seelsorgebereich, der mit dem, wo wir angefangen haben in Porz, parallel die ersten Schritte gemacht hat als Seelsorgebereich, als größeren Verbund, also dieselbe Vita ungefähr. Und ich denke, der Kollege ist sehr pfiffig, indem immer wieder Neues auch eingestellt wird. So hat er jetzt das Kolumbarium, also eine Kirche ist zum Beerdigungshaus
umgebaut, können Urnen bestattet werden.
Und damit ist die Gemeinde auch wieder konfrontiert mit einem ganz neuen Thema, was sie sich zu eigen machen muss. Beerdigung, Begleitung, der Tod ist Bestandteil in der Gemeindearbeit. Allein da sind 30 Ehrenamtler, die plötzlich wie aus dem Boden auftauchten und begleitet werden.
Ja, die sind doch keine Pilze, die nachwachsen. Wo kommen die denn her?
Ja, das ist erstaunlich. Wir haben Musik, zwei A-Musiker, die da tätig
sind. Nee, aber wo kommen denn jetzt diese 30 Ehrenamtlichen her?
Die kommen nicht, die kommen zum großen Teil nicht aus der Gemeinde.
Sondern?
Aus dem Stadtgebiet hier, das sind Leute, die sich über Zeitungsartikel haben ansprechen lassen und einfach neugierig waren, gekommen sind und da die Arbeit machen. Also die Kirche ist geöffnet, also die Grabeskirche ist geöffnet, es muss Aufsicht geführt werden, es wird begleitet, es wird gezeigt, es wird rumgeführt.
Das wäre ja auch sonst wie ein Friedhof, der immer versperrt ist.
Ja.
Das wäre gruselig.
Ganz genau. Und das machen Ehrenamtler, man will es kaum glauben.
30 Stück auf einmal. Wie lange gibt es das Kolumbarium jetzt?
Das ist jetzt im Februar sozusagen.
Also es ist noch ganz frisch.
In den Gebrauch gekommen. Hm. Ja, es sind schon gut 100 Urnenplätze, sind schon reserviert oder verkauft. Das Ganze muss ich auch irgendwie tragen. Hm. Ist ja das erste im Erzbistum Köln.
Mhm. Von daher. Sie haben gesagt, es gibt A-Musiker. Also das sind halt besonders qualifizierte Kirchenmusiker. die gibt es selten. Davon gibt es zwei?
In jedem Seelsorgebereich, also in jedem größeren Bereich gibt es A-Musiker. Wir haben noch den Regionalkantor, der bei uns also auch wohnhaft ist und insofern da auch noch einen Teil mitmacht. Also über die Musik läuft bei uns sehr viel. Allein die Chorsänger, wir haben einen Aufnahmestopp, man kann sich nicht mal eben melden, möchte mal mitsingen, so geht es schon nicht mehr.
Sie haben gesagt, Sie bieten neue Sachen an, auch neue Themen, aber auf der Homepage finde ich eben auch Schützen oder die Pfarrbriefredaktion, also so ganz klassische Gemeindearbeit oder auch den Kito-Kreis, also offensichtlich auch, kann man sich auch, wenn man sich für ferne Länder engagieren möchte. Also es scheint so zu sein, als gäbe es einfach einen großen Horizont und wenn man was machen möchte oder dazugehören möchte, hat man eine große Auswahl, ob man jetzt singen möchte oder sich für die Grabeskirche engagiert oder Menschen im Gefängnis besucht oder eben am Fahrbrief mitschreibt.
Ja, ich denke, da ist der Kollege mit seinem Team sehr gut aufgestellt und dieses Zulassen, ich glaube, das ist so ein roten Faden, den wir beide so mit uns führen. Zulassen, experimentieren, machen lassen, nicht dirigieren und vorschreiben. Und das bewegt uns beide und das lässt uns auch beide zusammenwohnen. Und ich denke mal, das ist der Ursprung.
Also der Ursprung ist, dass es nicht einfach nur ein Angebot gibt, einen Fahrbrief zu schreiben, sondern wer das gerne macht, der darf auch schreiben, was er schreiben will und ja, den Fahrbrief gestalten. Ja, die machen
das in der Eigenverantwortung, das wird zwar mal rückgekoppelt, wird mal geguckt, aber im Großen und Ganzen sind diese Gruppen selbstständig und das war auch immer mein Bestreben und so sehe ich auch meine Arbeit.
Sagen die Menschen das denn? Sagen sie, wir sind hier, weil wir hier einfach das tun können, was wir wollen und nicht irgendwie Direktiven haben?
Also die Leute fühlen sich wohl. Also so bekomme ich das mit. Die Atmosphäre ist eine sehr gute Atmosphäre.
Aber das ist ja eine Deutung. Sie sagen ja, sie fühlen sich wohl, weil sie hier freigelassen werden. Sagen die Menschen das auch oder was glauben Sie, warum sie sich so wohl fühlen?
Hier und da, ja, definitiv. Ja, weil es einfach auch stimmig ist, dass zum Beispiel bei uns Liturgie auch in der Jetztzeit gefeiert wird. Also dass das nicht irgendwas Verstaubtes ist, was aufgesetzt wird. Die Menschen kommen drin vor. Das ist das Allerwichtigste.
Wie machen Sie das denn, dass die Menschen drin vorkommen?
Gut, ich bin da ja auch nur eine Randerscheinung. Ich helfe mal hier und da aus und tauche mal einfach mit auf. Also ich bin einfach so da und komme dann hier und da ins Gespräch, ob das im Karneval ist oder sonst irgendwo.
Aber wie passiert es denn, wenn Sie können es ja auch beobachten im Gottesdienst? Also geht es darum, dass die Sprache der Menschen gesprochen wird? Geht es darum, dass sie namentlich? Geht es darum, dass sie beteiligt werden?
Es wird die Sprache der Menschen gesprochen, die Menschen sind beteiligt und es wird, glaube ich, der Sensus getroffen, da, wo die Menschen jetzt dran sind. Und das scheint mir das Wichtigste. Das geht über die Musik, das geht über die Sprache, das geht über das kulturelle Angebot, das geht zum Beispiel über die Familienzentren, die Kindertagesstätten sind zusammengebunden zu den Familienzentren. Da sind zum Beispiel, ist jetzt mit dem Kollegen zusammen Kreis junger Frauen, die sich plötzlich mit religiösen Themen beschäftigen.
Das heißt, es gibt durchaus auch eine gemischte Altersstruktur in Ihrer Gemeinde.
Ja, das stimmt. Sicher im Sonntagsgottesdienst, das ist wie hier in Köln überall, ist die Beteiligung natürlich sehr, sehr wenig, sehr gering. Altersstrukturen sind natürlich nach oben verschoben, aber die jüngeren Leute tauchen immer mal wieder auf.
Jan Opjela, unsere gemeinsame Sendung hier im Domradio, die Sendung Menschen geht zu Ende. Wir haben über viele Sachen gesprochen. Ich glaube, es ist auch deutlich geworden, dass Sie sich als junger Mensch, als junger Mann Ihr Leben anders vorgestellt hatten als Pfarrer und Priester. Wir haben über viele Sachen gesprochen, worauf wir ganz wenig gesprochen haben. Das ist über Gott. Aber wenn es den nicht gäbe, dann wären Sie das ja nicht geworden und schon gar nicht in dieser großen Krise vor 10 Jahren geblieben. Wie taucht er denn da heute auf? In dieser Vita Communis zum Beispiel, gibt es da Strukturen, wo Sie das gemeinsam pflegen, das Gebet?
Ja, es gab früher in der Pfarrei immer die Möglichkeit des Sonntagsabendsgottesdienstes. Da hat der Kollege und ich immer dem Gottesdienst gemeinsam vorgestanden. Der eine hat dann immer gepredigt und der andere hat die Liturgie begleitet. Und so hat immer der eine den anderen auch nochmal gehört und wahrgenommen und konnte auch nochmal nachfragen. Ne? Heute ist das hier leider nicht mehr so, weil in Köln die Abendmesse sonntagsabends in diesen Außenbereichen nur sehr schlecht angenommen wird, weil man fährt dann nach Köln in die Innenstadt. Mhm. Also es ist heute etwas schwieriger. Wir haben gemeinsame Gebetszeit schon mal. Ja, es ist der Austausch.
Aber wie kommt denn Gott in Ihrem eigenen Leben vor?
Also der bekommt in der Begegnung mit den Menschen vor, das ist das eine. Und das andere ist bei den Fahrten, die ich so mache durch Deutschland, immer wieder Orte finden, in Kirchen gehen, Zeiten für sich entdecken, sich hineinnehmen lassen, ob das nun in Bayern ist oder in Norddeutschland, ne? Andere Formen von Frömmigkeit, Kirchengebäude nehmen einen so mit hinein. Einfach dieses Verweilen da drin, in diesen Gebäuden.
Das sagt sich so leicht, Gott kommt in den Menschen vor, aber wie meinen Sie das? Was bedeutet das?
Ja, jeder Mensch ist anders gestrickt und in den Gesprächen zum Beispiel, die sich natürlich hier auch immer auch um Gott und Glaube drehen, habe ich sehr viele Leute, die, wo ich mit Respekt so vorstehe, wie die so ihr Leben meistern, wie die so ihre Krisen, Höhen und Tiefen und Krankheiten durchstehen mit einer Gläubigkeit, so die mich dann immer wieder, die mich immer wieder mit hineinnimmt und auch nochmal ermutigt. Das heißt, ich bekomme mehr von meinen Leuten, jetzt sage ich mal den Sinti und Roma mit, als dass ich vielleicht manchmal zu geben habe.
Was ist denn dieses Mehr, was Sie bekommen?
Das Mehr ist eben die Verortung eines unbedingten Glaubens im Leben. Weil meine Leute sind nicht unbedingt immer sehr intellektuell hochgestellt. Hm. Und das Problem ist, wenn vielfach Glaube zu viel theologisch immer hinterfragt wird. Er muss auch mal geglaubt werden, der Glaube. Hm. Und das ist vielleicht das Problem so meines Jahrganges auch. Ne? Es ist alles durchstudiert, es ist alles durchgeknetet, es ist alles nochmal hinterfragt. Und da bin ich dann manchmal ganz froh, dass da jemand ist, der sagt, so und so ist das für mich, ich glaube das, Punkt. Gut, eine andere Schiene, die ich nochmal habe, ist, dass ich auf meinen Fahrten immer wieder die in Deutschland vorhandenen KZs besuche. Mhm. Immer wieder einkehre, Bergen-Belsen, Dachau, und mich da länger aufhalte und da auch nochmal versuche, dieses Unfassbare irgendwie vor Gott zu stellen und doch nicht zu begreifen.
Da passt dann vielleicht nochmal der Text aus Kohelet aus dem Alten Testament, den Sie mitgebracht haben. Gott hat das alles zu seiner Zeit auf vollkommene Weise getan. Dazu hat er noch alles in die Ewigkeit hineingelegt. Doch ohne, dass wir Menschen das tun, das Gott getan hat. Vielleicht passt das hier am Ende nochmal, denn das wünsche ich Ihnen, dass Sie, wenn Sie sagen, es gibt eine Zeit für alles, dass Sie entdecken, wo der Sinn in dem, wie das bisher hingegangen ist, dass Sie den noch entdecken und dass wirklich alles seine Zeit hat. Möge das da in Kirche, in Bios so weitergehen, dass es da so lebendig weitergeht. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind und uns erzählt haben von dem, was Sie heute machen und wie der Weg dahin gegangen sind, dass Sie heute Seelsorger für Roma und Sinti in Deutschland sind und wünsche Ihnen von Herzen, dass es alles gut weitergeht. Alles Gute.
Schönen Dank.
Und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Tschüss.